Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Die Gesellschafter, dem Podcast von diegesellschafter.de, einem Projekt der Aktion Mensch. Mein Name ist Tim Pritlaff und wie schon gewohnt möchte ich hier in dieser Sendung in einem längeren Gespräch Organisationen und ihre Hintergründe, Motivationen und auch die Personen dazu vorstellen. Heute soll es gehen um die Organisation Jugendrotkreuz und dazu begrüße ich die stellvertretende Bundesleiterin des Jugendrotkreuzes, Stefanie Prahl. Hallo, guten Tag.
Hallo, Herr Pritlaff.
Ja, wir haben uns jetzt hier schön kurzfristig zusammengefunden, hat super geklappt, um das Jugendrotkreuz zu beleuchten, was so in meiner Sichtweise eine, ja, auch so eine Organisation ist, die ein bisschen unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung agiert. Da können wir auch sicherlich nochmal drüber sprechen, ob das so eine Wahrnehmung ist, die auch andere so sehen. Aber ich würde ganz gern erstmal mit Ihnen anfangen. Sie sind ja schon eine Weile dabei beim Jugendrotkreuz. Wie findet man denn da so seinen Weg dahin?
Ja, also ich bin jetzt so seit etwa 15 Jahren Mitglied im Jugendrotkreuz, bin jetzt gerade 30 Jahre, also Halbzeit sozusagen. Das stimmt übrigens, dass das Jugendrotkreuz so ein bisschen unterm Radar ist, auf jeden Fall damals, als ich zum Jugendrotkreuz kam. Ich habe mich nämlich furchtbar geärgert, dass ich den Verein nicht früher kennengelernt habe, denn 15 ist beim normalen Eintrittsalter von unter 10 Jahren eigentlich fast schon ein bisschen spät. Das stimmt, also ich bin da jetzt zufällig reingeschlittert. Ich habe an einem Wahlwettbewerb teilgenommen zum Thema Probleme von Kindern dieser Welt, den zweiten Preis gewonnen und den habe ich mir dann in so einer typischen Jugendrotkreuz-Gruppenstunde abgeholt und wurde dann gleich eingeladen, dabei zu bleiben und das fand ich dann total klasse. Also in so einer typischen Jugendrotkreuz-Gruppenstunde wird halt Erste Hilfe geübt oder halt auch mal gebastelt oder halt so Themen wie Gesundheit und so weiter, was gemacht, Aktionen, jeweils altersgerecht. Also das ist das. So bin ich dazu gekommen damals und dann bin ich auch selber mal Gruppenleiterin geworden von so einer Kindergruppe. Hab denen halt auch so Jugendrotkreuz-Themen näher gebracht. War dann auch später Betreuerin in Ferienfreizeiten. Das ist auch ein sehr typisches, großes Feld, was das Jugendrotkreuz in ganz Deutschland macht, dass die halt im Sommer Kinder, Sack und Packe und Zelte einpacken und denen da halt eine schöne Ferien bereiten. Und später habe ich mich dann sehr für unsere Kampagnen interessiert. Das ging dann halt los mit einer Kampagne zum Thema Antipersonenminen und der Verbot von Antipersonenminen. Mhm. Dazu hatten wir ganz tolle Aktionen gemacht, zum Beispiel so ein Minenfeld selber gebaut in der Hamburger Wandelhalle, das war total klasse.
Wir bauen uns unser eigenes Minenfeld.
Ja, natürlich nur mit so einem Warnalarm, weil wenn dann einer auf so eine Mine gesteppt ist, gab es dann halt so eine Hupe und dann kam man mit denen ins Gespräch und konnte sie darüber aufklären, das war total super. Dann als nächstes gab es halt eine Kampagne jetzt zum Thema ein Verbot von Kindersoldaten. Da hat halt das Jugendrotkreuz so ein Wiedereingliederungscenter in Ruanda unterstützt und da haben wir uns halt sehr mit dem Krieg in Ruanda und Burundi auseinandergesetzt und den Folgen davon. Es wurde auch noch jahrelang später unterstützt. dann haben wir uns sozusagen, weil immer so ein bisschen die Kritik kam, mach doch mal was hier vor der Haustür, nicht immer so weit weg, Antipersonenminen und Kindersoldaten, das ist ja irgendwo, aber hier müssen wir doch was machen. Und dann haben wir uns halt dem Thema Gewalt zugewendet. Mhm. Bleib cool. Und das war halt auch sehr spannend. Unter anderem ist halt aus dieser Kampagne sind da Streitschlichterprogramme aus Schulen draus entstanden, die auch teilweise immer noch existieren. Und die nächste größere Kampagne war dann halt zum Thema Kinder- und Jugendarmut in Deutschland. Und das ist halt auch ein sehr weites Feld und mittlerweile sind wir bei unserer anderen aktuellen Kampagne, die jetzt gerade läuft und die, es geht halt zum Thema deine Stärken, deine Zukunft ohne Druck und thematisiert die vielfältigen Anforderungen, die Kinder und Jugendliche heutzutage haben, die sie an sich selber stellen und die auch an sie gestellt werden.
Ich wollte auf die Kampagnen auch auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Ich würde aber ganz gerne nochmal so auf diese persönliche Vorgeschichte kommen. Sie haben gesagt, Einstiegsalter liegt bei 10 Jahren.
Das war jetzt so geschätzt. Also unsere Mitglieder sind halt von 6 bis 27 Jahren.
Mhm. 6. bis 27 Jahren.
Ja.
Das ist ja dann wahrscheinlich erstmal noch nicht ganz so selbstbestimmt, oder gibt es wirklich schon so junge Pöchse, die angelaufen kommen und sagen, ich will jetzt mitmachen?
Naja, natürlich geht da auch sehr viel über die Eltern oder die Gruppenleiter machen einfach Werbung für die Gruppe. Die Eltern bekommen das mit und sagen dann Bescheid.
Wie muss man sich das vorstellen, so eine Gruppe? Also was heißt das? Wo findet diese Gruppe statt? Also ist das jetzt in der Schule? Ist das im Kindergarten? Ist das jetzt in Einrichtungen des Roten Kreuzes? Wie kommt man da überhaupt hin? Also wie kommt man da drauf?
Okay, also die Gruppen finden normalerweise statt in den Einrichtungen des Roten Kreuzes. Die sind ja doch sehr verbreitet. Es gibt halt auf Ortsebene und auch auf Kreisebene halt immer ein Haus des Jugendrotkreuzes oder ein Gemeinschaftszentrum. Und oft ist es, nicht das Jugendrotkreuzes, Entschuldigung, des Deutschen Roten Kreuzes. Mhm. Und oft hat das Jugendrotkreuz dort halt einen eigenen Raum, wo halt die Materialien und so weiter gelagert können und wo halt auch sich getroffen werden kann regelmäßig, wo sie selber drüber verfügen können. Und dort trifft man sich dann. Einmal pro Woche oder so. Und es ist eigentlich normal, dass die Gruppenmitglieder entscheiden, was sie so machen. Also einmal im Jahr setzen sich dann die Gruppenleiter mit denen auseinander und sagen, was wollt ihr denn machen? Wollt ihr Erste Hilfe machen oder wollt ihr einfach nur mal spielen oder wollt ihr auch mal einen Ausflug machen oder wollt ihr euch einen Rettungshubschrauber ansehen oder irgendwie sowas jetzt für die Kleinen zum Beispiel, dass man es mit denen gemeinsam abstimmt. Und die Größeren, ich glaube, die muss man dann gar nicht fragen, was sie machen wollen. Die entscheiden das dann selber.
Also was jetzt implizit auch schon gesagt worden ist, sollte man vielleicht auch nochmal klar so festhalten. Das Jugendrotkreuz ist ein Teil des DRK, dessen, was man normalerweise so als Rotes Kreuz eben versteht. Aber es gibt eben viele Rote Kreuze, unter anderem eben auch diesen Teil. Das ist beileibe nicht der einzige Teil. Ich denke, das Rote Kreuz hat so verschiedene Gemeinschaften, denke ich, heißt es, richtig, die sich engagieren. Was gibt es da noch für andere Gruppen, die jetzt so mit dem Jugendrotkreuz organisatorisch vergleichbar sind?
Also das Jugendrotkreuz ist eine der Gemeinschaften des Deutschen Roten Kreuzes. Mhm. Es gibt ja noch die Wasserwacht, die machen halt die Wasserrettung. Mhm. Dann gibt es die Bereitschaften, das sind halt die Sanitäterbereitschaften, wenn man so will, die dann halt Rettungsdienste machen. Dann gibt es die Bergwacht, die dann halt Bergrettung durchführen, und dann gibt es auch noch die Wohlfahrts- und Sozialarbeit, die alle möglichen wohltätigen Projekte organisieren. Und es ist auch so, dass es im Jugendrotkreuz Kinder und Jugendliche gibt, die halt auch Wasserrettung durchführen und halt auch lernen und halt auch Bergrettung lernen.
Das heißt, aber ich denke auch die anderen Gemeinschaften machen Jugendarbeit. Das ist jetzt nicht so, dass ausschließlich das Jugendrotkreuz sich mit Jugendlichen auseinandersetzt, oder ist das schon so der Teil des Jugendkreuzes, der dann auch den anderen Gruppen quasi die Leute zuführt über die Zeit?
Natürlich ist es so, dass das Jugendrotkreuz auch eine Nachwuchsorganisation ist. Aber Jugendarbeit ist sozusagen von der Ordnung her verortet im Jugendrotkreuz, und es sind dann sozusagen Jugendliche im Jugendrotkreuz, die Wasserrettung machen lernen oder halt Bergrettung lernen oder Erste Hilfe machen.
Also so ein bisschen das Pfadfinderlager, kann man sagen. Oder ist das kein guter Vergleich?
Aber ich war nie bei den Pfadfindern. Ich glaube, ich weiß es gar nicht, was für ein Vergleich das jetzt wäre.
Ja, aber es konzentriert sich halt auf die Kinder und die Jugendlichen und hat halt eben auch Programme, die jetzt auch speziell darauf zugeschnitten sind. Es ist jetzt nicht so, dass man ja unter anderem dann eben auch sozusagen als Jugendlicher seinen Platz finden kann in der Organisation, sondern mit dem Jugendkreuz gibt es quasi eine Dachorganisation, die sich speziell um die Jugendthemen kümmert, und zwar sowohl die, also bisher haben wir ja eigentlich nur gesprochen über, wie kriegt man sich selbst als Jugendlicher in diese Organisation eingebracht. Ja. Andererseits ist es auch eine Organisation, die sich mit den Themen der Jugendlichen auseinandersetzt und das zum Inhalt der Arbeit hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Wie viele Leute sind so dabei beim Jugendrotkreuz? Wie muss man sich das vorstellen?
Also wir sind schon eine mittelgroße Jugendorganisation in Deutschland. Wir sind so 113.000 Mitglieder, so über den Daumen habe ich mal gesehen. Die organisieren sich so in 5.500 Gruppen in Deutschland und verteilen sich so. Also es gibt halt nicht nur diese typischen Kinder- und Jugendgruppen, sondern es gibt natürlich auch noch Schulsanitätsdienstgruppen, sich dann vielleicht in einer Art von Erste-Hilfe-AGs treffen und dann halt den Schulsanitätsdienst an Schulen organisieren. Das ist auch ein sehr wachsendes Feld, wo gerade sehr viele Kinder und Jugendliche Lust drauf haben, das zu machen. Dann gibt es auch noch Streitschlichtergruppen, die dann halt so kleine Mediationen durchführen, wenn dann halt in der Schule sich zwei Parteien streiten. Und es wird dann sozusagen ohne Lehrer geklärt.
Ist denn das JRK, also wie ist denn da die Verbindung zu den Schulen, wenn man das Thema jetzt mal mit der Streitschlichtung vielleicht als Beispiel mal herausgreifen? Ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass an meiner Schule das Rote Kreuz selbst in der Schule präsent war. Also vielleicht waren sie präsent, ich habe es bloß nicht gesehen, aber es war jetzt, sagen wir mal, nicht offensichtlich Teil. Wie auf welcher Ebene arbeitet dann das JRK mit den Schulen zusammen?
Da würde ich gerne noch mal ein bisschen ausholen. Also ursprünglich kommt nämlich das Jugendrotkreuz aus der Schularbeit. Das Jugendrotkreuz ist jetzt auch schon ein bisschen älter. 1925 wurde das halt gegründet. Mhm. Also sozusagen zwischen den Weltkriegen. Mhm. Und da gab es halt auch, da wurden sozusagen mit Jugendrotkreuz-Paketen aus den USA Kinder und Jugendliche in Deutschland versorgt. Und das war damals die Initialzündung als Vorbild sozusagen, dass dann auch in Deutschland ein Jugendrotkreuz aufgebaut wird. Das hat das DRK damals beschlossen, 1925. Mhm. Und in erster Linie waren dann halt die Jugendrotkreuze in der Schule unterwegs. Also das waren dann zum Beispiel ganze Schulklassen, die dann halt ältere oder behinderte Leute betreut haben oder halt irgendwas aufgebaut haben, so Workcamp-mäßig. Oder halt auch Care-Pakete verschickt haben, also so diese Hilfspakete oder sowas. So fing das an. Und irgendwann in den 60er, 70er Jahren war es dann halt so im westlichen Teil von Deutschland, dass dann halt diese Schulorganisation nicht mehr als das Nonplusultra angesehen wurde, sondern man wollte freier was machen, man wollte eine freiere Arbeit machen. Und deshalb gab es dann immer mehr Gruppen, die weniger an der Schule tätig waren, also direkt an der Schule mit der ganzen Schulklasse was gemacht haben, sondern eher in den DRK-Gemeinschaftszentren sich dann organisiert haben. Das hat auch nicht nur so mit der Stimmung zu tun, sondern auch mit der Schulreform. Dafür war dann einfach kein Platz mehr, sozusagen im westlichen Teil.
Mhm. Und das heißt, es ist sozusagen, man hat damit eigentlich mal angefangen, aber dann ist es erstmal so ein bisschen hinten rausgefallen.
Ja, ich war jetzt nicht dabei, also so alt bin ich jetzt auch nicht, aber ja, so stelle ich mir das vor.
Aber jetzt ist das nicht mehr so.
Genau, also so seit Anfang der 90er hat man sich halt wieder bemüht, in den Schulen was zu machen. Und sowas wie Schulsanitätsdienst wird auch wirklich sehr gut angenommen. Also die Schulen finden das klasse, die Lehrer finden das klasse, die Schüler finden das klasse.
Erste Hilfe.
Ja, genau. Kurse. Also es ist ja so, dass die Schulsanitäter in Erste Hilfe ausgebildet werden und dann sozusagen auf dem Schulhof auch helfen können. Mhm. Also die kriegen dann halt auch ihre Tasche, wo da halt Pflaster drin sind und Erste-Hilfe-Material. Und wenn sich dann wirklich jemand was tut, dann sind die gleich da. Und was halt für die Lehrer natürlich den Vorteil hat, die können sich um alles andere erstmal kümmern, weil die Schulsanitäter sind da und kümmern sich primär um die Erste Hilfe an dem oder der Verletzten. Und die merken dann auch, oh Mann, das geht jetzt hier zu weit, jetzt müssen wir hier mal einen Rettungswagen holen und so weiter. Mhm.
Was bringt das den Kindern? Was motiviert die, solche Tätigkeiten zu übernehmen?
Also es ist natürlich was ganz Neues. Kinder wollen immer alles Mögliche neu lernen. Erste Hilfe ist spannend. Abgesehen davon macht es auch sehr Spaß. Also jeder, der mal im Erste-Hilfe-Kurs war und sich so einen dämlichen Kopfverband angelegt hat, weiß, dass man damit eine ganze Menge Spaß haben kann. Und es ist natürlich auch so, dass die Kinder da auch schon im sehr frühen Alter Verantwortung lernen. Sie jetzt sagen, oh, ich habe jetzt Dienst, ich habe jetzt Schulsanitätsdienst diese Woche, ich habe dieses Notfalltelefon bei mir in der Tasche und wenn das piept, dann muss ich los, dann muss ich halt handeln und da jemanden vielleicht nicht nur ein Pflaster verpassen, sondern auch einen Notarzt rufen oder irgendwie sowas. Also das ist schon was ganz Großes für Kinder, also auch für Erwachsene, klar. Also ich denke, dass das eine ganze Motivation ist. Natürlich ist es auch so, dass die in dem Moment auch sehr wichtig sind, dass sie da sind, weil sie eine ganze Menge helfen können und tun können.
Also trägt auch dazu bei, sagen wir mal, so ein Selbstbewusstsein sich zu erarbeiten, dadurch, dass man sich auch über so eine Aufgabe und so eine Hilfsaufgabe definiert, kann man das so sagen?
Das kommt ganz automatisch mit. Das merkt man am Anfang gar nicht. Mhm. Also zum Beispiel auch, wenn man jetzt sich als Gruppenleiter engagiert. Also ich kann das zum Beispiel von mir sagen, früher war ich eigentlich eher so der schüchterne Typ. Und dann, wenn man halt so als Gruppenleiterin, so mit 16, den vor den Kindern irgendwie so ein paar Spiele anmoderiert oder halt einfach merkt, dass es recht normal ist, vor anderen Leuten zu reden, da fällt einem das Schulreferat auf einmal viel leichter. Mhm. Das ist echt toll. Das realisiert man eigentlich erst so im Nachhinein, finde ich. Damals habe ich das gar nicht so mitbekommen.
Freie Rede scheint ja auch eine besondere Rolle zu spielen im Jugendrotkreuz.
Ja, es ist halt so, dass man das einfach lernt und einübt. Also ich meine jetzt...
Also wie wird das gelehrt? Also wird das jetzt bewusst unterstützt oder ist das jetzt nur so ein Abfallprodukt? So, du bist jetzt der Gruppenleiter, jetzt musst du auch was sagen? Oder?
Also die Gruppenleiter haben natürlich eine Ausbildung wie Gruppenleiter in allen anderen Jugendorganisationen. Es sind halt... 3 oder 4 Wochenenden Ausbildung und halt auch ein praktischer Teil.
Wo dann wird man da auserwählt, gewählt, meldet man sich freiwillig, ist man dran, wenn die anderen alle vorher weggelaufen sind? Also ist das,
wie man überhaupt dazu kommt? Ja, also man muss natürlich so das Gefühl haben, dass man das kann. Und entweder ist es halt so, dass der jeweilige Kreisleiter, der sozusagen in dem Kreisverband oder in dem Ortsverein das Jugendrotkreuz leitet, dich dann halt anspricht und sagt, na, möchtest du nicht mal, weil der vielleicht das Gefühl hat, die oder derjenige könnte das vielleicht, oder man kann auch selber sagen, ich will. Mhm. Und dann geht das dann schon seinen Gang. Ich wurde gefragt, ob ich das nicht machen will, ob ich da nicht in eine Co-Leitung von einer Gruppe einsteigen will, erstmal so mitmachen, ist ja auch immer ganz gut, wenn man sich am Anfang noch nicht so traut, und dann macht man irgendwann selber eine Gruppe. So, und das, also die ist auch eine ganz normale Gruppenleiterausbildung. Das gibt auch bundesweite Standards in allen Jugendverbänden, wo man sich darauf einigt. Jeder hat so eine gleiche Karte, wo dann drauf steht, dass man Gruppenleiterin ist. Mhm. Das ist schon was. Also es ist nicht so, dass...
Wie groß sind dann diese Gruppen? Wie muss man sich das vorstellen?
Also die Gruppen sind eigentlich so von 6 Leuten bis 20 Leuten groß oder so.
Und dann steht man so als 16-Jähriger auf einmal so davor und denkt sich, oh wow.
Ja, die fragen einen anderen, Steffi, was machen wir heute? Oder, oh nein, hier geht irgendwas nicht oder so. Und dann ist man einfach dran, dann ist man gefragt, dann muss man was tun. Mhm. Ja.
Und das, ich fand jetzt diesen Aspekt ganz interessant, dass das so dann auch in der Schule geholfen hat. Also, dass man sozusagen diese Erfahrung des Gruppenleitens dann auch in die Schule wieder mit zurücknimmt.
Mhm. Also das ist...
War das erheblich?
Also...
Hilfreich?
Das kann ich ja gar nicht wirklich sagen, weil ich ja keinen Vergleich habe, wie es wäre, wenn ich nicht im Jugendrotkreuz wäre.
Klar, aber zu
wäre.
Vorher natürlich so immer.
Auf jeden Fall, total. Also
mir scheint das nämlich etwas grundsätzlich etwas zu sein, was in deutschen Schulen nicht so hoch auf der Agenda steht. Also so frei zu reden, Präsentationen zu machen, seine eigenen Sachen. Also selbstverständlich muss man immer mal wieder ein Referat halten. Aber es war immer meine Wahrnehmung, dass es den meisten doch sehr schwer fällt und dass es immer als sehr schick gilt, sich aus solchen Sachen auch rauszuwinden, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat.
Also ich kann da jetzt nur von meiner damaligen Schulzeit drauf schließen. Ich hoffe ja, dass sich das in der letzten Zeit zum Positiven geändert hat. Aber es ist natürlich so, dass in der Schule in erster Linie Fakten gelernt werden. Und es ist sozusagen so, dass man im Jugendrotkreuz auch so einen freien Raum hat, wo man sich ausprobieren kann. Wo man dann einfach mal macht, und wenn das dann halt nicht klappt, ist es auch nicht schlimm. Aber wenn man in der Schule ein Referat hält und es klappt nicht, hat man gleich eine schlechte Note. Und das ist halt im Jugendrotkreuz nicht so. Da macht man einfach und denkt sich da gar nicht so viel darüber und probiert sich aus. Und die Rückmeldung kriegt man dann schon von den anderen. Ob die anderen, wenn man da irgendwas erzählt hat, eingeschlafen sind oder nicht, das kriegt man dann schon ganz gut mit.
Diese Tätigkeit mit den Streitschlichtern, das ist aber dann doch eher ein moderneres Phänomen, das jetzt so 1925 wahrscheinlich noch nicht ganz so im Mittelpunkt stand, oder?
Ja, das stimmt. Also damals stand im Mittelpunkt eigentlich so Dienst an der Gesundheit, Dienst am Nächsten und Dienst für Frieden und Völkerverständigung. Mhm. Das war das halt so damals. Und Streitschlichtung hatte ich ja schon gesagt. Es gab halt damals eine Kampagne, die hieß Bleibt cool ohne Gewalt. Und da ging das halt los mit den Streitschlichtern an den Schulen, dass man halt, da gab es halt auch so eine Arbeitshilfe, wo dann halt drinsteht, wie man halt so ein Streitschlichter-Team aufbaut, was man dafür braucht und so weiter, welche Ausbildung man dafür braucht, so in erster Linie so eine Mediationsausbildung und ob man sich halt auch, ob das für einen halt auch das Richtige ist. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel auch mal eine Mediationsausbildung gemacht und habe halt gemerkt, für mich ist das jetzt nichts. Aber
warum?
Ich finde das... Es war einfach so. Also bei Mediatoren muss man sich halt sehr hineinversetzen und andere Leute und sich dann halt auch neutral raushalten aus so einem Streitgespräch. Es gibt Leute, die können das sehr gut, aber ich bin dann eher jemand, der emotional dann doch ein bisschen dabei ist. Und das darf man da gar nicht. Sondern da muss man beiden Seiten unemotional entgegentreten.
Wie ein Richter sozusagen.
Ja, man muss fair sein. Mhm. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht fair bin.
Ja, klar.
Aber es schwingt halt immer so ein bisschen mit. Und da habe ich gemerkt, also ich sollte andere Sachen machen, die kann ich besser.
Mhm. Jetzt ist es natürlich interessant, also wenn ich es richtig notiert habe, diese Aktionen, also diese ganzen Kampagnen laufen ja immer so über ein paar Jahre.
Mhm.
Und soweit ich das sehe, wechseln die einander ab. Also es gibt sozusagen immer eine Schwerpunktkampagne zu einer Zeit im Jugendrotkreuz und irgendwann ist sie dann vorbei und dann nimmt man sich wieder ein anderes Thema. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird es dann umgesetzt? Ich meine, das, dann steht ja sozusagen, also jetzt nicht die gesamte Arbeit des Jugendrotkreuz, aber sozusagen im Rahmen dieser Kampagne steht das ja im Mittelpunkt. Das heißt, werden jetzt die ganzen Gruppen aufgefordert, sich diesem Thema vermehrt zuzuwenden oder wie... Wie fließt das dann sozusagen von der Entscheidung in die Organisation, in die Breite?
Ich finde, das kann man sehr gut an der Kampagne gegen Kinder- und Jugendarmut erklären. Mhm. Also mit jeder Kampagne hat halt auch das Jugendrotkreuz gelernt, wie es besser geht, ein Thema zu transportieren. Denn es ist ja so, dass das auf Bundesebene beschlossen wird und dann halt runtergetragen wird. Und bei der Kampagne Armut schau nicht weg, war das halt so, dass man ein Multiplikatorenteam ausgebildet hat. Das war da halt ganz neu.
Mhm.
Einige Landesverbände hatten das halt in der vorigen Kampagne schon gemacht, sozusagen so ein Mobilteam. Die haben halt die Kampagne Bleib cool ohne Gewalt sozusagen direkt in die Gruppen reingebracht.
Mhm.
Nehmen wir mal an, da ist halt ein Gruppenleiter, der hat seine Kinder- und Jugendgruppe und hat dann sein Programm für das Jahr schon fertig und hat jetzt vielleicht gar nicht so eine Motivation, sich mit irgendwas Neuem zu beschäftigen. Aber wenn da jetzt einer sagt, hey, ich kenne mich mit der Kampagne aus, ich erzähle euch mal darüber was, ladet mich doch ein, dann geht das halt ganz einfach. Und gerade bei Kinder- und Jugendarmut, das halt ein sehr komplexes und auch sehr schwieriges Thema ist. Ich meine, wir haben mit der Kampagne angefangen, ich glaube, da gab es noch gar nicht Hartz IV. Viele Leute haben halt gesagt, wieso, das brauchen wir doch gar nicht. Kinder- und Jugendarmut ist doch gar kein Thema hier in Deutschland. Ja. Heute sehen wir das natürlich ganz anders. Und das war echt ein Glück, dass wir damals halt auf dieses Thema gekommen sind. Und das war halt 2 Jahre später voll da.
Mhm.
Und also zum Transport der Sachen, wir hatten halt eine bundesweite Multiplikatoren-Schulung gemacht und dann gestartet. Und die sind dann halt sozusagen in ihre Heimatkreisverbände gegangen und haben dort, die haben eine Präsentation an die Hand bekommen, die haben verschiedene Methoden an die Hand bekommen, Packen an der Arbeitshilfe mit Methoden, die man mit Kindern oder Jugendlichen im verschiedenen Alter machen kann. Wie mache ich eine Öffentlichkeitsaktion? Wie stelle ich mich auf den Marktplatz und sage den Leuten, hallo, hier gibt es ein Problem und wie mache ich es nicht? Ich meine, jeder kennt zum Beispiel die Infostände, wo dann ganz viele Leute mit gleichfarbigen Jacken mit dem Rücken zum Publikum stehen sozusagen. Und da steht halt auch drin, so rum soll es nicht sein. Also es sind halt auch Methoden drin,
mhm,
nicht nur die Inhalte. Begleitet werden die Kampagnen dann halt noch mit Rahmenveranstaltungen oder halt, es wird so alle paar Monate hatten wir halt nochmal so einen neuen Impuls gegeben. Das ist sozusagen nochmal eine neue Aktion, zum Beispiel eine Aktion zu Weihnachten. Diese Impulse haben wir dann Zündstoffe genannt, weil die Ideen zünden sollen.
Mhm.
Und zum Beispiel, dass man dann zu Weihnachten nochmal eine Aktion macht oder dass man dann zum Sommer nochmal eine Aktion macht oder so.
Wie wurde denn, also Armut schau nicht weg, so hieß die Kampagne.
Ja, genau.
Ja? Also was, also wie wurde denn das Thema dann konkret thematisiert? Also was hat man sich da rausgenommen? Wie macht man das dann plastisch? Also was war sozusagen der Inhalt dieser Materialien, die dort verteilt wurden?
Also es läuft bei uns halt so, dass es halt eine Arbeitsgruppe gibt, die das Ganze plant. Ich war auch in dieser Arbeitsgruppe zum Thema Kinder- und Jugendarmut und am Anfang haben die halt wirklich nur die Überschrift, das Thema.
Mhm.
Und die müssen sich dann halt überlegen, was daraus gemacht wird. Da wird halt erstmal überlegt, welche Ziele wollen wir halt mit dieser Kampagne erreichen, welche Zielgruppen wollen wir ansprechen, also zum Beispiel die Öffentlichkeit, die eigenen Mitglieder oder auch Kinder und in ganz Deutschland und so weiter. Und daran hangelt man sich dann entlang. Und dann merkt man, okay, um die Öffentlichkeit zu erreichen, brauchen wir halt Tipps, wie man das macht, Methoden, wie man das macht, weil wir halt wissen, das hat halt nicht jeder so auf dem Tapet. Oder halt, wie bringt man so ein schwieriges Thema, Kinder- und Jugendarmut, also in der Gruppe wieder, ohne dass man jetzt jemanden bloßstellt. Also man kann ja nicht sagen, hallo, wir reden jetzt mal über Armut. Das geht halt nicht, weil es natürlich immer sein kann, dass dann ein Kind sagt, ich kann mir jetzt dieses, jenes, welches jetzt hier nicht leisten und so weiter. Wie geht man damit um? Und da sind halt Spiele drin, wie man halt so dieses zum Beispiel das Thema Ausgeschlossensein thematisiert, ohne dass man die Kinder dann halt bloßstellt.
Mhm.
Sondern dass die Kinder, die halt diese Spiele spielen, merken, dass das Ausgeschlossensein wegen Armut halt absurd ist, dass es gar nicht wichtig ist, sondern dass es eher wichtig ist, was für eine Person dahinter steckt, nicht welche Klamotten er anhat. Sowas.
An wen richten sich denn dann die konkreten Aktionen? Also ist das, richtet es sich so auch an die betroffenen Kinder im Sinne, dass man konkrete emotionale oder organisatorische Hilfe bereitstellt? Ist es mehr so ein Versuch, eine Aufmerksamkeit in eine Diskussion in der Gesellschaft zu bringen? Oder hat es auch schon so eine konkrete politische, lobbyistische Komponente, um irgendwie auch Dinge konkret zu ändern, vorzuschlagen?
Ja, also wir hatten uns damals dagegen entschieden, etwas sozusagen für arme Kinder und Jugendliche zu machen, weil wir das nicht wollten. Wir wollten jetzt nicht zum Beispiel irgendwelche, um es mal ins Absurde zu ziehen, jetzt nicht irgendwelche Decken häkeln und die denen schenken oder irgendwie sowas, sondern wir wollten halt was zusammen mit denen machen.
Mhm.
Und eine ganz gute Beispielaktion ist da, dass halt Kinder und Jugendliche so eine No-Money-Party gemacht hatten. Auf die Idee sind die auch selber gekommen. Das war jetzt kein Nichts, was her in unserer Arbeitshilfe drin stand, sondern die haben dann halt gesagt, wir wollen eine Party machen. Und wir haben dafür aber kein Geld. Aber wir brauchen dieses, jenes, welches. Und da müssen wir uns halt mit den Leuten arrangieren. Wir brauchen Raum. Also haben die sich mit dem auseinandergesetzt, der den Raum stellt, und haben ihn gefragt, was müssen wir machen, damit wir dann und dann den Raum hier haben können. Dann haben die auch noch, die haben, glaube ich, noch Blumen verkauft oder irgendwie sowas, um halt noch weiteres Geld dazu zu bekommen. Und die haben halt immer gefragt, wie können wir uns hier arrangieren? Wie können wir eine gute Party machen, ohne dass wir die ganze Zeit Geld hinlegen können? Sondern die haben sich halt selber eingebracht und dafür gearbeitet und dann eine klasse Fete gemacht. Also das ist halt so eine Geschichte, die man sozusagen unabhängig von Geld macht. Jetzt nicht unbedingt eine Party für arme Kinder und Jugendliche, sondern halt eine Party unabhängig davon, wie viel Geld deine Eltern in der Tasche haben.
Um zu zeigen, man kann auch ohne Geld solche Sachen voranbringen. Geld ist nicht der entscheidende Faktor.
Genau. Mhm. Aber wir haben im Rahmen der Kampagne Armut schau nicht weg halt auch ein Positionspapier erarbeitet. Das haben wir zum ersten Mal gemacht. Das haben damals Kinder und Jugendliche aus im Jugendrotkreuz aus ganz Deutschland mit dran gearbeitet. Und zwar haben die sozusagen Missstände eingesammelt. Die Gruppenleiter haben denen halt auch dabei geholfen. Also was weiß ich, so ein klassisches Beispiel, der Jonas da, der schläft immer im Unterricht ein. Liegt das vielleicht daran, dass er morgens kein Frühstück bekommt oder irgendwie sowas? Und oder ist es zum Beispiel so, dass arme Kinder und Jugendliche einfach öfter in Verkehrsunfälle verwickelt sind? Liegt das vielleicht daran, dass im Wohnumfeld vom sozialen Wohnungsbau irgendwie mehr Schnellstraßen vorbeifahren oder irgendwie so. Also so eine Gedanken hat man sich dann gemacht. Und daraus wurde dann ein Positionspapier entwickelt, das halt die damalige Bundesleitung halt sogar an die Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen weiterreichen konnte. Mhm. Also das war sozusagen das, was wir an politischer Lobbyarbeit gemacht haben. Und das hat uns natürlich schon stolz gemacht, weil sehr viele Jugendrotkreuzer daran gearbeitet haben. Das war jetzt nichts, was am grünen Tisch entwickelt wurde, sondern das haben wir halt
aus der Struktur heraus genau. Und auch unter Beteiligung der Jugendlichen
ja,
erarbeitet.
Genau, erarbeitet und dann zusammengefasst und dann der Ministerin überreicht. Das war der Hammer.
Aber was war daran so beeindruckend? Was war der Hammer?
Naja,
das geschafft zu haben oder dieses die Position überhaupt zu finden oder die Jugendlichen zu dieser Beteiligung zu motivieren?
Alles zusammen. Also ich denke, Jugendliche dazu zu motivieren, dass sie halt die Missstände aufdecken und das halt sagen, das ist verdammt schwierig.
Dass sie sich auch selber der Situation überhaupt bewusst werden.
Also
das Beispiel mit dem einschlafenden Kind fand ich insofern ganz interessant, als dass es ja so dieses nimmt man das jetzt überhaupt wahr oder nicht? Nicht? Da schläft jemand ein, dann kann man ihn auch genauso gut als Langschläfer, Faulenzer, was auch immer abtun, aber daraus sozusagen auch die Analyse abzuleiten, vielleicht ist was faul, ja, vielleicht stimmt was nicht.
Genau.
Ist ja auch erstmal so ein Schritt, den man machen muss.
Genau, und das ist eigentlich auch der Schritt, den wir bei Kindern eigentlich so machen wollten mit dieser Kampagne. Dass sie irgendwie merken, der oder die steht da immer in der Ecke. Warum eigentlich? Wahrscheinlich kann er gar nicht anders.
Und nicht gleich in so eine Ausgrenzung zu verfallen.
Genau, dass die Kinder halt nicht denken, der ist irgendwie doof oder so. Mhm. Sondern wahrscheinlich gibt es da einen Grund, warum er jetzt halt gerade nicht mitspielt. Und also viel mehr kann man da, also jetzt bei kleinen Kindern noch, glaube ich, nicht erreichen. Jugendliche Kinder noch viel mehr. Die stellen sich auch auf die Straße und holen sich so ein Megafon. Mhm. Also klar.
Ist ja immer sehr populär, der Jugend alles Mögliche zu unterstellen. Unter anderem auch so die Ignoranz solcher Themen. Wie stellt sich das so aus dem Blickwinkel Jugendrotkreuz denn dar? Also gibt es irgendwie tatsächlich einen Trend so über die Jahre, dass diese Themen mehr oder weniger interessant werden? Gibt es da so Modeerscheinungen in der Jugend, die jetzt sagt, irgendwie, ach, das ganze Helfen und so, das ist doch was für, was weiß ich, aber nicht für mich so? Oder dass sich auf einmal die Zeiten so ändern, dass es auf einmal auch besonders attraktiv wird? Also merkt man so ein Anschwellen und Abebben im Gesamtinteresse an der Arbeit beim Jugendrotkreuz oder ist das eigentlich eine konstante Geschichte?
Also die Zeit, die ich jetzt überblicken kann, was da eigentlich eher so 10 Jahre sind oder so, würde ich das schon als Konstante ansehen. Mhm. Also ich meine, wenn man halt helfen kann, auch wenn man noch gar nicht so groß ist, das ist, glaube ich, immer klasse. Mhm. Wenn man dann halt auch darüber wirklich was leisten kann. Oft ist es ja so, dass Kindern wichtige Sachen gar nicht erlaubt werden.
Mhm.
Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren so sein. Dass wenn man sozusagen die Möglichkeit hat, sich da einzubringen und wenn das halt auch geschätzt wird, das ist für Kinder und Jugendliche immer toll.
Die aktuelle Kampagne, Sie haben es ja eingangs schon auch erwähnt, läuft jetzt seit 2007 unter dem Titel Deine Stärken, deine Zukunft ohne Druck. Gibt es auch eine Webseite zu, www.deine-stärken.org.
Mhm.
Was ist da jetzt, worum geht's bei der aktuellen Kampagne? Was ist da auch die Motivation gewesen, jetzt zu diesem Thema zu kommen?
Also diese Kampagne ist sozusagen eine ganz neue Kampagne, weil wir sie nicht nur in Deutschland machen, sondern das ist eine internationale Kampagne. Die mhm. haben wir halt in dem sogenannten Dachl-Netzwerk, also Deutschland, Österreich, die Schweiz und Luxemburg, mhm. mit den Jugendrotkreuzen gemeinsam organisiert.
Die auch ähnlich aufgestellt sind in ihren Ländern im Vergleich zum deutschen Jugendrotkreuz?
Also die Organisation ist schon unterschiedlich und teilweise sehr speziell. Mhm. Zum Beispiel ist es so, dass das österreichische Jugendrotkreuz immer noch seit Anfang an sehr stark in der Schule ist und in der Schule verwurzelt ist. Die mhm. haben sozusagen Jugendrotkreuz-Klassensprecher oder Schulsprecher, also sowas, was es bei uns überhaupt nicht gibt.
Ja.
Und die außerschulische Jugendarbeit ist da eher gering. Aber es ist schon so, dass die Jugendrotkreuze in den anderen Ländern, da sie auch unabhängig voneinander gegründet wurden, immer ein bisschen anders sind. Mhm. Aber nochmal zur Kampagne selber.
Klar.
Trotzdem ist es natürlich so, dass wir alle nach den 7 Grundsätzen arbeiten und dass wir alle halt helfen wollen. Und diese Kampagne, Deine Stärken, deine Zukunft ohne Druck, beschäftigt sich halt damit, dass Kinder und Jugendliche immer mehr Druck verspüren und halt auch sich selber Druck auferlegen. Und das gibt Kinder und Jugendliche, die kommen damit ganz gut zurecht. Da kann man so sagen, hat da so eine Studie herangezogen, das sind so die Hälfte ungefähr. Dann gibt es nochmal so ein Viertel, die kommen damit nicht so gut zurecht.
Kommen womit nicht zurecht?
Also mit dem Druck. Also, um mal Beispiele zu nennen, die wollen halt gut aussehen und die wollen halt mit ihren Freunden auf jeder Party sein und auch gut in der Schule sein. Und die wollen cool sein, aber irgendwie auch in der Schule voll was leisten. Also das ist manchmal schwierig miteinander zu vereinbaren. Und ich denke, jeder junge Mensch und halt auch junge Erwachsene kennt halt dieses Gefühl, dass halt an einem alle möglichen Anforderungen zerren. Da sind es halt die Eltern. Die wollen halt, dass man brav ist. Aber vor seinen Freunden will man halt richtig cool sein. Also und das ist halt schon recht schwierig. Und es geht halt nicht darum, in dieser Kampagne alle möglichen Anforderungen zu erfüllen, sondern es geht darum, damit sich zu beschäftigen und zu überlegen, was will ich denn? Und wie komme ich damit klar? Ich darf darunter nicht zusammenbrechen. Man kann jetzt sagen, ach, ich kann eh nicht alles erfüllen. Oh Gott, ich sperre mich in mein Kämmerchen ein. Das ist natürlich total falsch. Aber es gibt natürlich Jugendliche und junge Menschen, die dazu sehr leicht tendieren, weil es halt irgendwann einen Punkt gibt, wo man nicht mehr weiter kann. Und wir wollen halt darauf aufmerksam machen, dass das halt so nicht weitergeht. Also ja, zum Beispiel jetzt Ausbildungsplatzsuche. Alle möglichen Leute sagen, ja, da musst du jetzt mal ein bisschen besser werden und mit der 5 in Mathe schaffst du das ja sowieso nicht. Und es gibt so viele Erwachsene, die dann halt sagen, da muss man einfach nur mal den Druck erhöhen, da geht das schon. Es nützt aber nichts, den Druck zu erhöhen, wenn die Kinder und Jugendliche gar nicht wissen, wohin sie überhaupt wollen. Die haben das Gefühl, da sind so viele Türen offen, aber wenn ich jetzt in eine reingehe, gehen die anderen alle zu. Ich weiß doch gar nicht, wohin ich will. Und wir hatten mehrere Aktionen gemacht zu der Kampagne. Und in erster Linie geht es halt darum, den Kindern und Jugendlichen zuzuhören. Da kann man ruhig ganz tolle Aktionen und Berichte schreiben und alles Mögliche. Aber es ist halt wirklich am wichtigsten, mit den Kindern und Jugendlichen mal zu sprechen, was sie überhaupt wollen. Und mit ihnen helfen, darüber zu reflektieren. Das muss jetzt nicht unbedingt im Jugendrotkreuz passieren. Das kann auch in der Familie passieren. Aber dass man halt Jugendliche auch darin bestärkt, das vielleicht auch einzufordern. Dass sie sagen, hey Mann, Papa, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Wie soll ich denn jetzt hier weitermachen? Oder wie hast du das denn damals gemacht? Oder einfach nur darüber zu reden. Wir haben auch tolle Aktionen. Zum Beispiel diese Öffentlichkeitsaktionen, die wir gemacht hatten, mit so Hörbars. Fand ich total klasse. Das sind sozusagen, was weiß ich, in der Fußgängerzone baut man das halt auf. Sind halt ganz viele Kopfhörer, die kommen aus der Wand und die kann man sich halt anhören. Da geht es halt um Einzelschicksale von ein paar jungen Leuten, die dann halt so erzählen, wie es halt gerade in ihrem Leben aussieht und an welche Grenzen sie da halt gerade stoßen. Und das Ganze soll halt dazu führen, dass sich halt auch Erwachsene dazu Gedanken machen und sagen, Gott, wie vielleicht viele Erwachsene haben halt das Gefühl, dass Kinder und Jugendliche furchtbar viel Freizeit haben und eigentlich, dass denen alles offen steht. Aber wenn man die Kinder mal fragt, dann sehen die das gar nicht so. Also
diese Freiheit in Anführungsstrichen, die man ja heute angeblich so genießen würde.
Ja, aber es gibt halt Kinder, die haben halt von 8 bis 15 Uhr Schule, dann machen sie noch eine Stunde Hausaufgaben, dann gehen sie zum Hockeytraining, dann telefonieren sie vielleicht nochmal mit einer Freundin und dann gehen sie ab ins Bett. Die haben einen voll verplanten Tag. Und ob das jetzt wirklich Freiheit ist, da würde ich sagen, nein. Also sicherlich können sie das auch alles absagen, aber sie wollen natürlich auch diesen ganzen Anforderungen gerecht werden. Mhm. Die wollen sportlich sein und die wollen Freunde haben und die wollen gut in der Schule sein. Und da muss man ganz, ganz viel reinbuttern, damit man das überhaupt schafft. Und das geht halt darum, dass man mit diesem Druck besser klarkommt und sich dann vielleicht auch mal innehält und entscheidet, was jetzt gerade wichtiger ist. Ob es jetzt gerade wichtiger ist, mit den Freunden wegzugehen oder ob es jetzt wichtiger ist, für ein Referat zu lernen oder halt sagen, nee, das mache ich jetzt nicht.
Viele Sachen, was ich ganz interessant fand, die Sache mit der Hörbar. Wer bleibt da hängen? Also wer nimmt sich dann die Zeit, da sich wirklich den Kopfhörer aufzu... Also sind es dann eher die Älteren oder sind es sogar die Jugendlichen selber, die das interessieren? Oder erreicht das dann jeden?
Also ich hatte an dem Infotag zwei Aktionsstände besucht, die auch echt klasse Arbeit da gemacht haben. Und das waren Erwachsene und wie auch Kinder. Also jetzt so Jugendliche, als ich da war, hatte ich jetzt nicht so gesehen. Mhm. Aber halt. Und
die haben sich dann auch die Zeit genommen?
Ja. Also ich hatte mit einer älteren Dame da halt auch gesprochen und die hat dann auch so einen kleinen Aha-Effekt gehabt und nach dem Motto, ach so, ja, das fand ich total schön, das mal mitzubekommen. Also ich bin ja eher so ein Gremientier als stellvertretende Bundesleiterin. Da hat man nicht immer die Gelegenheit, so nah da dran zu sein. Und da konnte ich halt mit dabei sein. Das war gut, das zu sehen. Mhm.
Ja, recht innovativer Ansatz, wie ich finde. Jetzt nochmal zu dem Druck. Also ich finde das jetzt auch nochmal wert, das nochmal ein bisschen weiter auszufächern. Auf der einen Seite haben wir ja schon, habe ich ja schon gehört, es ist vor allem die Familie an der Stelle, wo einerseits der Druck entweder aufgebaut wird, aber auch, wo er auch am einfachsten abgefangen werden kann. Habe ich das richtig verstanden?
Also es ist nicht nur die Familie. Es ist bei jedem anders. Es gibt halt viele Themenfelder. Es kann halt der Arbeitsmarkt sein. Also wo gehe ich nach der Schule hin? Oder wir hatten jetzt also verschiedene Themenfelder genannt, wo es halt, es können auch die Freunde sein, die Druck ausüben, genau wie die Familie auch. Aber die können natürlich auch da Verständnis zeigen und Druck nehmen. Aber die Schule oder auch einfach Freizeitstress. Es geht halt auch darum, dass man halt als junger Mensch sagt, hey, Moment, ich kann jetzt nicht alles erfüllen. Da muss ich jetzt mal irgendwas machen. Ich muss mal mit meinen Freunden reden, dass das halt nicht geht. Oder oder mit den Eltern reden, dass ich Unterstützung brauche oder sowas.
Deine Stärken, deine Zukunft ohne Druck, da stecken ja drei Sachen drin. Jetzt haben wir über den Druck gesprochen. Auf der anderen Seite geht es auch um die Stärken. Also das, was versucht man dann? Die Jugendlichen sich sozusagen auf ihre Stärken sich besinnen zu lassen? Kann man das so interpretieren?
Ja, also das hört sich ja immer gut an, auf Stärken besinnen zu lassen. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass viele Jugendliche eine ganze Menge Stärken haben, die ihnen aber nicht bewusst sind. Dass sie selber das als selbstverständlich ansehen und wenn sich da halt Außenstehende mit beschäftigen, dass man dann halt schon sieht, wow, die sind ja total gut im Malen, Zeichnen oder irgendwie sowas, aber das passt dann vielleicht nicht in das normale Schema von irgend so einem leistungsfähigen Abiturienten oder sowas, sondern was weiß ich, Jugendliche, die halt irgendwie so das Gefühl haben, hey Mann, ich kann irre gut kreativ arbeiten, bin allerdings eine Null in Mathe und habe auch keine Lust irgendwie mit Kindern die ganze Zeit zu arbeiten, aber was für einen Job kann ich denn jetzt eigentlich machen? Das ist so die Frage. Aber um nochmal zu den Stärken dazu zu kommen. Also das gibt natürlich in Landesverbänden Veranstaltungen, die halt in erster Linie halt die Persönlichkeitsentwicklung fördern und halt auch Selbstbewusstsein fördern. Also das schafft man sozusagen so eine nette Atmosphäre, also so eine Wohlfühlatmosphäre. Wenn jemand was gemacht hat, sagt man jemand auch, dass es gut war oder halt, dass es nicht so gut war. Aber halt so eine offene Atmosphäre, wo man sich selber entdecken kann.
Sie hatten vorhin in einer Erläuterung kurz erwähnt, ja, wir richten uns ja auch nach den 7 Grundsätzen. Mhm. Was sind das für Grundsätze? Wo kommt das her? Was spielt das für eine Rolle im JRK?
Ja, also die 7 Grundsätze des Roten Kreuzes, das ist Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität. Das sind halt die Grundsätze des Roten Kreuzes und der Roten Halbmondbewegung weltweit. Und das ist halt total klasse, wenn sich zum Beispiel Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Ländern treffen. Die kennen die halt alle. Die wissen halt alles, was man damit anfängt. Und das ist halt so, dass das Rote Kreuz ja von Henri Dunant gegründet wurde. Und das ging halt auch darum, um Leuten damals im Krieg zu helfen und denen halt auch unabhängig davon zu helfen, welche Uniform sie anhaben und so weiter. Und auf diesen Gedanken, die sich Henri Dunant halt gemacht hat, nachdem er diese Schlacht von Solferino da in Italien gesehen hat, kann man eigentlich auch sehr viele von den Rotkreuz-Grundsätzen daraus ableiten. Also es geht halt darum, also Menschlichkeit ist natürlich klar, das ist der erste Grundsatz, der halt sehr wichtig ist, dass man halt einfach ja menschlich ist, auf Leute zugeht und sie auch als Mensch behandelt und nicht als Objekt. Mhm. Unparteilichkeit ist auch klar. Ich meine, niemand kann beiden Seiten helfen, wenn man sich nur einer Seite zuwendet. Also zum Beispiel bei den Streitschlichtern kommt das natürlich auch mit rein und so weiter. Und das Schöne ist halt, dass wir im Jugendrotkreuz auch international mit anderen Jugendrotkreuzen verknüpft sind. Jetzt nicht nur im deutschsprachigen Raum über unsere Kampagne Deine Stärken, Deine Zukunft ohne Druck, sondern auch weltweit. Es gibt halt immer internationale Begegnungen, die halt zum Ziel haben, dass man sich kennenlernt in anderen Kulturen und halt zum Beispiel merkt, ich habe jetzt gerade einen Artikel gelesen über jemanden, der in Indonesien war, dass halt Indonesien nicht nur ein Land ist, wo billige Kleidung herkommt, sondern dass die da einfach ein unglaublich tolles, freundliches Volk sind und ein tolles Gemeinschaftsgefühl dort hatten und halt auch mit, ja, einfach klasse waren. Und das Schöne ist, wenn man halt im Roten Kreuz unterwegs ist, dass man sich sehr schnell, dass man sehr schnell zusammenkommt. Jetzt wird es ein bisschen konfus. Also sozusagen, jeder Jugendrotkreuzler auf der Welt kennt die sieben Grundsätze und will helfen. Es ist relativ einfach, mit Jugendrotkreuzlern zum Beispiel zusammen irgendwo ein Workcamp aufzubauen, weil die sagen, alles klar, ich helfe mit. Das ist halt normal in der Gesellschaft nicht so.
Mhm. Jetzt würde mich aber die anderen auch nochmal interessieren. Also Menschlichkeit, Unparteilichkeit ist naheliegend und leicht erklärbar. Neutralität wurde noch genannt. Wie was ist da jetzt? Also ist im Prinzip nochmal eine andere Form der Unparteilichkeit, dass genau. Man sich sozusagen jetzt keiner Strömung generell anschließt. Kann ich das so
übersetzen? Ja, aber das heißt natürlich neutral. Aber heutzutage muss man das natürlich sehen, dass wir halt parteipolitisch neutral sind. Und man darf es natürlich nicht damit verwechseln, dass wir uns aus irgendwelchen Sachen raushalten. Es ist natürlich so, dass wir Missstände aufdecken und halt auch dafür die Fahne hochhalten und sagen, hallo, hier muss mal was getan werden. Und nicht, dass man darf das halt nicht damit verwechseln, dass man die Neutralität als etwas sieht, was begründet, dass man sich aus allem raushält.
Klar. Also
so ist es natürlich nicht gemeint.
Klar, Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, das erklärt sich alles ein bisschen selber. Einheit, denke ich mal, drückt so ein bisschen dieses Selbstverständnis auch dieser Rotkreuzbewegung generell aus. Kann man das
also
so sagen?
Einheit kann man natürlich auch darin sehen, dass es halt in vielen Ländern das Rote Kreuz gibt und dass es da halt nicht das grüne Kreuz ist.
Mhm, aber der rote Halbmond.
Ja, aber der rote Halbmond und der rote Kristall.
Der rote Kristall, wo kommt der her?
Das ist halt auch ein internationales Schutzzeichen.
Ah. Also gibt es jetzt Länder, wo es nur den roten Kristall
gibt? Ja, gar nicht. Gibt es, wo es Länder nur den roten Kristall gibt. Zum Beispiel, wenn das Rote Kreuz in Israel internationale Hilfsmissionen durchführt, ist das halt der rote Kristall, weil die sich halt nicht dazu bereit erklärt hatten, weder für das Rote Kreuz noch für den roten Halbmond zu sein.
Ah, verstehe.
Und ich meine, daran soll es jetzt ja nicht scheitern. Also ich kann natürlich verstehen, dass das dort politisch zurzeit echt schwierig ist. Und ich kann auch verstehen, dass niemand dann sagt, wir möchten aber gerne mit dem roten Davidstern jetzt in die Welt ziehen. Mhm. Sondern da hat man sich auf den roten Kristall als Schutzzeichen geeinigt und das ist auch gut so. Mhm.
Diese Kampagnen, welchen Stellenwert nehmen die ein beim Roten Kreuz? Ist das jetzt so der Kern der Arbeit oder ist das zusätzlich zu den normalen Dauerthemen dann noch etwas, mit dem man jetzt besonders an die Öffentlichkeit geht?
Also es ist eigentlich so eher so, dass man zusätzlich zu den normalen Themen und zu den normalen Sachen, die man bearbeitet, dann an die Öffentlichkeit geht und halt auch in den Verein selber geht. Also sehr, sehr viele Jugendrotkreuzer beschäftigen sich halt mit Gesundheitsthemen. Und das ist natürlich Erste Hilfe, der Umgang mit dem eigenen Körper, auch, was weiß ich, zum Beispiel, wenn die dann in einer Jugendrotkreuzgruppe gemeinsam kochen und sich damit auseinandersetzen, was im Essen drin ist oder sowas. Das ist so das gängige Erste Hilfe lernen oder halt auch, wie schleppe ich einen, der jetzt gerade im Wasser liegt, da raus oder irgendwie sowas. Das ist so das Alltagsgeschäft, sage ich mal. Und die Kampagne ist halt bei vielen on top. Oder es gibt halt auch gerade bei jugendlichen Gruppen, die sagen, wir machen in erster Linie nur Kampagnenarbeit, denn wir wollen zum Beispiel Öffentlichkeitsaktionen in der Kampagne machen. Mhm. Die schließen sich dann halt zu Teams oder so zu M-Teams zusammen und dann stellen die da halt was auf die Beine. Aber das Schöne im Jugendrotkreuz ist, dass man sich halt alles rauspicken kann. Niemand ist dazu gezwungen, die ganze Zeit Erste Hilfe zu machen. Man kann jetzt auch sagen, ich möchte jetzt, was weiß ich, wo ich ein bisschen älter werde, vielleicht in erster Linie Kampagnenarbeit machen. Oder ich möchte halt vielleicht ein bisschen in Richtung Jugendpolitik gehen oder so. Also viele Jugendrotkreuze sind halt auch in den Stadtjugendringen und Landjugendringen Mitglied und da angeschlossen und können dort halt mitmischen. Also die Möglichkeiten sind sehr vielfältig. Und jeder kann sich da seinen Teil raussuchen. Also viele sind halt auch, machen halt die ganze Zeit Erste Hilfe und finden das großartig. Aber dann irgendwann kommt halt ein Punkt, wo sie sagen, jetzt will ich mal was anderes machen. Andere Leute machen auch sehr viel kreative Arbeiten. Man muss nicht die ganze Zeit Erste Hilfe machen. Und was halt auch noch ein ganz großer Punkt ist, ist, dass wir halt auch Wunden schminken oder so für Übungen. Mhm. Das macht auch immer tierisch viel Spaß. Also realistische Unfalldarstellung wird das genannt. Mhm. Oder auch Notfalldarstellung. Mhm. Und dort werden halt so mit Kitt und Kunstblut so ganz fantastisch Wunden geschminkt, die dann zum Beispiel bei Großübungen für Sanitätsübungen oder auch für Sanitätsausbildung dann halt genutzt werden. Das ist auch ganz klasse.
Und das auch wahrscheinlich jetzt nicht nur jetzt im Rahmen der Schule zum Beispiel, sondern dann auch richtige große Übungen mit Feuerwehr und so weiter zusammen?
Oder? Ja, genau. Also in Hamburg hatten die halt auch, glaube ich, mal eine Elbtunnelröhre gesperrt. Und das ist dann eine echte riesengroße Übung. Da erzählt man sich, glaube ich, noch lange von.
Mhm, kann ich mir vorstellen. Ja, neben den eigenen Kampagnen gibt es derzeit ja auch noch die Filmpartnerschaft mit dem Filmfestival von Die Gesellschafter Übermacht, was hier schon einige Male ein Thema war, weil wir auch mit unterschiedlichen Filmpartnern auch hier reden und auch reden wollen. Im Falle des Jugendrotkreuz ist der Partnerfilm ein Film namens Die dünnen Mädchen. Worum geht es dabei und was ist das Thema, was sich dahinter verbirgt, dass das Jugendrotkreuz sich damit assoziiert?
Also in dem Film Die dünnen Mädchen geht es halt um das Schicksal von jungen Frauen, die halt in einer Therapieeinrichtung sind für Essstörungen und die dann halt darüber berichten, wie sie dazu gekommen sind, dass sie Essstörungen haben und wie sie damit umgehen und was es mit ihnen macht, dass sie diese Krankheit haben und dass sie verstehen, dass es eine Krankheit ist und nicht irgendetwas, eine Modeerscheinung oder irgendwie sowas. Und in diesem Film, finde ich, sieht man sehr gut, was mit jungen Frauen passieren kann, wenn sie unter Druck zusammenbrechen. Denn also unsere Kampagne Deine Stärken, deine Zukunft ohne Druck beschäftigt sich halt am Rand damit, denn wir sind keine Therapieeinrichtung oder etwas in der Größenordnung, sondern wir sind dann eher im präventiven Bereich, wie man sagt, dass man sich halt vorher Gedanken macht, bevor man zusammenbricht darunter. Und halt in diesem Film wird es außerordentlich gut dargestellt, dass es eine sehr ernstzunehmende Krankheit ist, wo jede Zehnte oder jeder Zehnte, es gibt ja auch Männer, die magersüchtig sind, daran sterben. Mhm. Das ist schon sehr beeindruckend und es wird halt sehr plastisch gezeigt, dass es eine Krankheit ist und dass es nicht etwas ist, was junge Mädchen irgendwie so machen, wenn sie jung sind, weil sie aussehen wollen wie ein Model, sondern das ist eine Krankheit in der Persönlichkeitsentwicklung, soweit wie ich das verstanden habe. Also dieser Film hat mir da wirklich sehr die Augen geöffnet, weil ich das nicht so wusste. Mhm. Und ich war sehr begeistert von dem Film. Und das Jugendrotkreuz hat da sozusagen den Anknüpfungspunkt, dass wir halt darauf aufmerksam machen, dass es halt, bevor es dahin geht, dass die jungen Frauen oder halt auch junge Männer da krank werden, dass man dann Alarm schlägt. Also kann halt nicht sein, wenn man halt sieht, dass Freunde oder auch Bekannte Probleme haben. Man merkt das ja irgendwie. Dass man dann halt was sagt, dass man dann anspricht, auch wenn es vielleicht irgendwie unangenehm ist, auch wenn die das vielleicht abstreiten. Natürlich werden die abstreiten, wenn sie ein Problem haben. Ist ja ganz menschlich.
Und wer gibt
ganz
schon natürlich gerne zu, dass er krank ist?
Wer gibt schon gerne zu, dass er krank ist oder ein Psycho oder irgendwas? Mhm. Aber da geht es halt, bei ein Zehntel von denen geht es um Leben und Tod. Das ist kein Spaß.
Mhm. Es gibt ja auch noch einen zweiten Filmpartner dazu, der sich jetzt konkret mit diesem Phänomen der Magersucht beschäftigt, der Bundesfachverband für Essstörungen. Die haben dann sozusagen den konkreten Fokus auf dieses Thema. Aber ich denke, dieser Film wurde jetzt auch deshalb als Partnerfilm gewählt, weil er eben auch so gut passt, gerade zu dem Problem, was wir schon besprochen haben. Was macht das Jugendrotkreuz jetzt im Rahmen dieser Filmpartnerschaft? Also Grundkonzept beim Filmfestival ist ja, dass die Partner dann eben bei den Vorführungen der Filme auch selbst präsent sind. Ist da jetzt schon, haben Sie da vielleicht an einer der Veranstaltungen teilgenommen?
Ja, also ich war bei zwei Veranstaltungen da, einmal in Berlin und in Hamburg. Mhm. Das Jugendrotkreuz selber informiert da über die Kampagne vor Ort. Aber es ist halt auch so ein Zündstoff, das hatte ich ja schon gesagt, rausgeschickt worden. Das ist halt sozusagen nochmal ein Infoblatt für die Jugendrotkreuzler, wo halt nochmal drin steht, was Essstörungen sind, woran man sie erkennt. Und wenn man halt das Gefühl hat, dass jemand darunter leidet oder man selber das vielleicht an sich merkt, dass man dann halt eine Beratungsstelle aufsuchen sollte.
Mhm. Also das heißt, das wird jetzt sozusagen auch zum Anlass genommen, nochmal nach innen rein auch zurückzustrahlen und in den Verband selber und in die beteiligten Jugendlichen vom JRK sozusagen diese Information auch nochmal zu verbreiten.
Genau.
Mhm. Und wie war das so bei dieser Filmvorführung von der Reaktion her der Leute? Kann man das messen?
Boah, das ist jetzt schwierig, aber ich habe schon das Gefühl, dass bei vielen Leuten da ein Licht aufgegangen ist, dass sie das gesehen haben. Also bei mir selber war es ja auch so, dass halt Magersucht eine ernstzunehmende, schwere Krankheit ist, die auch oft schlecht ausgeht. Und viele Leute haben das halt eher als nicht so wichtig angetan oder ach komm, dann isst man halt mal ein bisschen mehr und dann geht das halt schon und so ist es halt überhaupt nicht.
Mhm. Ja, jetzt haben wir schon so viel geredet über die Inhalte und die Motivation. Das ist ja auch, wie ich finde, der interessanteste Teil, also auch die Essenz des Ganzen. Andererseits gibt's ja auch die Organisation als solche. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wie organisiert sich das JRK denn selber? Also sind jetzt stellvertretende Bundesleitung. Was bedeutet das? Ist das eine ehrenamtliche Tätigkeit eigentlich?
Ja, ich bin ehrenamtlich. Ich mache das aus Spaß.
Und das ist auch der Großteil der dort engagierten Leute machen es ehrenamtlich.
Ja, also es ist halt, es gibt halt verschiedene Ebenen, also zum Beispiel die Kreisebene oder die Ortsebene, wo dann halt das DRK-Haus ist und die Kinder und Jugendlichen sich treffen. Dann gibt es meistens noch eine Ebene darüber und dann kommt halt die Landesebene, das bildet halt meistens so die Bundesländer ab in Deutschland.
Föderale Struktur.
Aber nicht so ganz. Es sind halt eher so die alten Gründungs-Rotkreuz-Strukturen, wie die halt zusammengefasst wurden. Auf das Jugendrotkreuz selber ist es eigentlich egal, ob das jetzt Bundesland ist oder nicht. Mhm. Und darüber kommt dann halt die Bundesebene. Und in der Bundesleitung, die besteht halt aus 5 Leuten, zwei Frauen und 3 Männern. Und wir sind sozusagen diejenigen, die Augen und Ohren aufhalten und die Basis fragen, was sie braucht und was sie möchte. Und dann halt schauen, welche Rahmenbedingungen haben wir denn, was können wir machen, was ist sinnvoll zu machen oder wo geht die Reise vielleicht irgendwann hin. Und dann entscheiden wir halt, was gemacht werden kann und was gemacht werden sollte.
Wie fragt man denn die Basis?
Zum Beispiel in der Gremiensitzung von unserer Bundeskonferenz. Wir haben jetzt bei der letzten Bundeskonferenz eine große Workshop-Phase gemacht, wo wir zu verschiedenen Themengebieten halt gefragt haben, was sie meinen, was zu den aktuellen Themen, was da gut läuft und was nicht gut läuft. Und was sie meinen, was halt attraktiv ist zurzeit, welche Aktionen attraktiv sind und welche nicht attraktiv sind. Zum Beispiel jetzt beim Thema Gesundheit, also Erste Hilfe ist immer attraktiv, zum Beispiel kam da raus, das war der Workshop, in dem ich halt drin war. Aber dann war noch die Frage, was halt viel gemacht wird und zum Beispiel was attraktiv ist und was nicht so besonders oft gemacht wird für Kinder und Jugendliche im Jugendrotkreuz, war zum Beispiel Sexualaufklärung. Das hat mich zum Beispiel sehr überrascht, dass da die Attraktivität als sehr hoch eingeschätzt wurde, aber dass es jetzt nicht so oft gemacht wird. Und daraus werden wir natürlich unsere Schlüsse ziehen in der Bundesleitung, jetzt so als Beispiel. Mhm. Und in den anderen Workshops wurden halt auch zu anderen Themen da so Sachen rausgefiltert.
Was ist die Bundeskonferenz?
Die Bundeskonferenz ist ein Gremium, wo sich aus allen Bereichen von Deutschland, also aus allen Landesverbänden, die Delegierten zusammensetzen und dann halt die Rahmenbedingungen für die Arbeit auf im Jugendrotkreuz festlegen, im gesamten Jugendrotkreuz.
Die Delegierten, sind die gewählt oder
wie? Ja, die sind gewählt. Mhm. Die sind meistens auf Landesebene auf dem Landesdelegiertentag gewählt.
Mhm. Das heißt, innerhalb des Jugendrotkreuz gibt es im Prinzip auch so eine demokratische Struktur und Delegation. Und dann trifft man sich in der Bundeskonferenz. Das findet dann einmal im Jahr statt oder wie? Oder
einmal
häufiger?
Im Jahr oder? Einmal im Jahr. Das war jetzt, das ist jetzt sozusagen, es gibt in diesem Jahr noch eine weitere Bundeskonferenz, ein- oder zweimal im Jahr. Mhm. Das wird halt festgelegt nach Bedarf.
Bedarf, okay. Und dann wird in solchen Workshops sozusagen, wenn die neuen Themen erarbeitet und dann weiß man, okay, alles klar, wir müssen unsere Prioritäten anpassen, ändern, wie auch immer, verbessern, um in eine andere Richtung zu marschieren.
Ja, also so ist es geplant. Also eine ganze Zeit lang haben wir halt in sehr starren Strukturen gearbeitet und das haben wir jetzt in den letzten Jahren reformiert sozusagen. Es gab halt einen sehr langen Verbandsentwicklungsprozess, der durchgeführt wurde, weil halt damals die Probleme halt noch sehr groß waren. Zum Beispiel, wenn ein Gremium das Gleiche macht wie das andere Gremium und dann halt nicht gewusst wird, welches ist jetzt wichtiger oder so. Also so eine Sachen wurden halt im langen Verbandsentwicklungsprozess dem wurde dann halt auf den Zahn gefühlt und darauf wohin wurde eine neue Struktur gebaut, die in der wir jetzt gerade sind, seit anderthalb Jahren.
Mhm. Und ist besser?
Finde ich schon, aber ich denke, dass man das erst noch nach mehreren Jahren sieht. Mhm. Also jetzt, das war jetzt die zweite Bundeskonferenz, die wir gemacht haben, kann man da noch nicht viel sagen. Mhm. Also natürlich finde ich, dass es besser ist und ich habe da auch schon eine ganze Menge Vorteile, aber das geht jetzt wirklich um eine Struktur, die jahrelang halten soll und es kann natürlich sein, dass man da nochmal was nachbessern soll und so sollte es auch sein, dass es eine Struktur ist, die sich den Mitgliedern und den Anforderungen und den Rahmenbedingungen anpasst. Mhm. Und von den Themen her, von den Inhalten, die wir bearbeiten, ist die Struktur jetzt so, dass die Themen halt wirklich sich flexibel anpassen können, relativ flexibel halt, wenn die Bundeskonferenz halt tagt.
Mhm. Wie ist das Verhältnis zum DRK vom Jugendrotkreuz? Also ich meine, soweit ist das jetzt erstmal eine autonome Organisation, die selber ihre eigenen Gremien wählt, sich selber trifft, abstimmt, auch seine Themen alleine festlegt. Da ist ja jetzt erstmal von Seiten des DRK so keine offensichtliche Einmischung zu sehen.
Nö, eigentlich nicht. Also wir haben da bei unserer Themenauswahl freie Hand und es wird, wir berichten dann darüber in den DRK-Gremien, also sozusagen auf jeder Ebene ist halt die Jugendrotkreuzleitung Mitglied in der in dem Leitungsgremium des Deutschen Roten Kreuzes und erzählt dort auch was darüber. Aber das ist natürlich auch, gerade wenn man auf Ortsebene ist, immer auch sehr von den Personen abhängig. Sicherlich gibt es da mal welche, die sich nicht so gut verstehen, aber es gibt auch sehr viele Beispiele, wo das halt sehr gut funktioniert. Also auf Bundesebene funktioniert das sehr gut.
Okay, aber so rein jetzt von der organisatorischen Aufstellung her, lässt das DRK da dem JRK auch freie Hand und man arbeitet halt zusammen, man nutzt die Ressourcen gemeinsam, kam ja schon zur Sprache, diese genau. DRK-Häuser zum Beispiel und die Veranstaltungen, die wahrscheinlich auch gemeinsam geplant werden, zumindest wenn es jetzt ums Schminken der Feuerwehr geht.
Genau, also ich meine, wir sind ein eigenständiger Jugendverband und das wird auch von allen akzeptiert.
Mhm. Gut. Ja, was jetzt hatten wir ja schon erwähnt, es gibt diese Bundeskonferenz, ich habe noch irgendwas von irgendwelchen Supercamps gelesen. Was
also,
ist das? Also wo trifft sich sozusagen die Gemeinde jetzt außerhalb ihrer Kreise und Ortsverbände? Gibt es so überregionale Treffen, wo es jetzt nicht nur um trockene Themen geht?
Ja, also das Supercamp war der totale Knaller. Also das ist in Baden-Württemberg hat es stattgefunden. Ich konnte leider nicht dabei sein, da ich krank war, deswegen kann ich da gar nicht so viel drüber berichten. Mhm. Aber es ist halt immer so gewesen, dass so etwa alle 4, 5 oder alle 6 Jahre so ein großes Camp stattfindet, wo so 1000 Jugendrotkreuzler auf einem Haufen sind und dann halt ein paar sagen, hey, ich biete einen Workshop an oder ich mache dies, ich mache das.
Camp heißt im Freien, im
Zelten.
Zelten, okay.
Ja, also Zelten ist halt auch bei Ferienfreizeiten so das Gängige. Mhm. Es gibt auch Ferienfreizeiten, die halt in Häusern stattfinden, klar. Aber als ich damals Ferienfreizeiten gemacht habe, hat man auch diese typischen Katastrophenschutzzelte, in denen man da wohnt, lebt, haust. Und im Sommer ist das auch total klasse. Mhm. Aber es gibt auch noch andere Veranstaltungen, die bundesweit laufen. Das sind dann die Bundeswettbewerbe. Also das ist dann halt der Ort, wo dann Kinder und Jugendlichen auch entsprechend ihrer Altersgruppe zeigen können, was sie drauf haben. Im Bereich wie Erste Hilfe, Rotkreuzwissen, auch musisch-kulturell. Und da müssen sie halt zum Beispiel Verletzungen erkennen bei Erste Hilfe oder sowas. Ist der Arm jetzt gebrochen oder nicht? Und wie finde ich das raus, ohne dem armen Menschen dort so viel Schmerzen zuzufügen? Oder wenn da zum Beispiel Blut aus dem Ohr kommt, ist das ein guter Indikator für einen Städel-Basisbruch und dann muss ich dieses, jenes, welches machen und so weiter.
Wie bringt man das in die Wettbewerbsform? Also ist dann so, was weiß ich, muss man sich das vorstellen, so Quiz-Situationen oder wenn
da
so.
Nein, die üben das mit Mimen. Also klar, da ist dann jemand geschminkt und das ist wahrscheinlich für uns so selbstverständlich. Der sitzt dann da auf seiner Decke, da wird da zum Beispiel ein Fahrradunfall inszeniert, dann liegt da noch ein Fahrrad rum oder ein Auto und dann liegt da einer und dem läuft dann halt das Kunstblut von der Stirn und der schreit Aua. Und dann kommen dann halt die Jugendrotkreuzer dahin und sagen, hallo, wie geht es dir und was hast du denn? Und dann erzählt er,
diese Analyse einmal durchspielen.
Da wird ein Unfallort dargestellt mit den Mimen. Die werden dann auch entsprechend geschminkt und sagen dann halt auch das. Also zum Beispiel, wenn jemand einen Schock hat, das ist ja auch nicht immer so leicht erkennen. Die sagen dann halt zum Beispiel, mir ist kalt. Oder dann weiß dann halt der Sanitäter, okay, das kann ein Schock sein, dann bringt er sie halt in die Schocklage und so weiter. Also das wird da richtig gespielt und inszeniert. Es sind auch ein paar ganz nette Fotos davon im Internet, auf unserer Seite und so, kann man sich angucken. Also und das ist immer ein Riesenspaß.
Und diese Bundeswettbewerbe finden also auch mehrere Male
statt? Also für jede Altersgruppe finden die alle 2 Jahre statt.
Alle 2 Jahre.
Genau, also es gibt, wir haben so 3 Altersgruppen grob. Es gibt auch welche, die haben noch eine jüngere Altersgruppe, wie gesagt, von 6 bis 27. Stufe 1 sind dann die ganz kleinen, Stufe 2 so die Teenies und Stufe 3 bis 27 Jahre.
Und daran kann jeder teilnehmen?
Jede Jugendrotkreuzgruppe kann daran teilnehmen. Man muss halt mindestens 6 Leute sein.
Also man nimmt sozusagen als Gruppe teil.
Man nimmt als Gruppe teil mit dem Gruppenleiter. Gerade bei den Jungen ist es natürlich auch wichtig, dass der Gruppenleiter mitkommt, weil der verantwortlich ist für die Kleinen.
Und wenn man jetzt so Interesse hat, also jetzt vielleicht auch, hören ja vielleicht auch Leute zu, die sagen so, ah, Jugendrotkreuz, super. Wie kann man sich dann so am besten einbringen? Wo geht man dann hin?
Also da würde ich euch empfehlen, einfach ins Internet zu schauen, www.jugendrotkreuz.de und dann gucken, JAK vor Ort, da gibt es so einen tollen Button, da kannst du draufklicken und da suchst du dann raus, welcher Kreisverband oder Ortsverein bei dir in der Nähe ist und da kannst du dann bei denen auf die Homepage gucken, die vielleicht sogar direkt anrufen, E-Mail schreiben und so weiter in Kontakt treten.
Welche Rolle spielt das Internet so im Jugendrotkreuz mittlerweile?
Oh, da kann ich ja auch gleich sagen, dass wir eine neue Homepage gelauncht haben.
Klar.
Und wir jetzt auch gerade dabei sind, ein zweites Sozialnetzwerk fürs Jugendrotkreuz zu machen. Also
was war das erste?
Ein Landesverband, also kann ich auch sagen, Landesverband Nordrhein, der hat halt schon vor einiger Zeit die Zeichen der Zeit erkannt und das JKVZ ins Leben gerufen, wo auch sehr viele Leute Mitglieder sind und das ist halt ein typisches Sozialnetzwerk mit Profilen,
so Pinnern. So aller Studi-VZ sozusagen.
Das war wohl das Vorbild, genau.
Okay. Und da können sich sozusagen die Jugendrotkreuzler untereinander finden und
ja, da kann man sich halt verabreden, Nachrichten schreiben, was man halt auch sonst macht und so.
Und das kam gut an?
Ja, also die haben irre Erfolg damit, genau.
Das heißt, das zweite Netzwerk, was jetzt kommt, ist sozusagen der Nachfolger davon?
Nein, nicht unbedingt. Also
ein zusätzliches?
Das ist halt zusätzlich. Also das ist, wir wollten das halt von der Bundesebene so machen, dass das halt noch in so einer Art Magazin mit drin ist. Dass da sozusagen Beiträge mit drin sind und dass das auch unser bisheriges Jugendrotkreuz-Magazin mit ersetzt. Mhm. Also dort ist zum Beispiel ein ganz toller Beitrag drin über jemanden, der mit dem Jugendrotkreuz in Malaysia war, hatte ich ja vorhin schon erzählt, hatte ich mir angeschaut. Und dann kann man das halt gleich darüber kommentieren und darüber was schreiben und so weiter und so fort. Und man hat da auch sein eigenes Profil mit der Pinnwand, wo man sich dann darüber austauschen kann.
Es ersetzt ein gedrucktes Magazin oder es ersetzt ein bereits im Internet erschienenes Magazin?
Es ersetzt ein gedrucktes Magazin.
Das heißt, da vollzieht sich auch quasi ein Kommunikationswandel, dass man eigentlich weggeht vom gedruckten
Heft hin zum Netz.
Ja, genau.
Haben wir denn noch was ganz Spannendes und Wichtiges vergessen zu erwähnen? Also, haben wir bestimmt.
Ja, aber, also mit der aktuellen Kampagne
ja.
Gibt es zurzeit eine Aktion, dass wir einen Bandwettbewerb machen. Und wenn jemand, da kann halt auch, also da muss man nicht unbedingt Jugendrotkreuz-Mitglied sein, da kann halt jeder, der jetzt ein Lied macht, das zum Thema der Kampagne ist, das einsenden. Mhm. Und das wird dann über ein Online-Voting, also die ganzen Mitglieder können dann dafür voten, welches Lied sie am besten finden. Mhm. Und ja, schaut doch einfach rein bei www.deine-stärken.org. Mhm. Dann Bandwettbewerb, lass hören heißt er. Mhm. Und ja, wenn ihr Lust habt mitzumachen, würde ich mich freuen.
Okay, super. Ja, ich denke, dann sind wir am Ende angekommen hier von dem interessanten Gespräch über das Jugendrotkreuz. Vielen Dank für die Ausführungen.
Gern geschehen. Ich hoffe, ich konnte interessante Dinge erzählen.
Auf
und
jeden
ansonsten,
Fall.
Ja, wenn jemand noch was wissen will, muss er mir halt eine Mail schreiben.
Genau. Ja, und wer hier weiter zuhören möchte bei Die Gesellschafter, der bleibt einfach dabei. Es werden weitere Folgen erscheinen. Wie geplant im 2-Wochen-Rhythmus auf diegesellschafter.de. Unter diegesellschafter.de/podcast gibt es auch eine Übersicht über alle bisher gelaufenen Sendungen. Wer jetzt noch nicht alle gehört hat und vielleicht noch mal ein bisschen zurückblättern möchte, findet dort die entsprechende Übersicht. Wir freuen uns auch immer sehr über Kommentare. Im entsprechenden Eintrag im Blog, im Projektblog von Die Gesellschafter. Und wir sind auch offen für Themenvorschläge oder Kritik und Kommentar, Unterlassungen und andere Missstände, die es zu beheben gilt. Das war's bei Die Gesellschafter. Mein Name ist Tim Pritlaff. Ich sage tschüss und bis bald.